NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
23. September 1861. Der Geburtstag des Unternehmers Robert Bosch.
Am Ende wird er als Nationalheld begraben.
Vater Bosch ist von uns gegangen.
Und die Trauer ist so groß wie die Feier.
Zum letzten Mal führt der Weg den toten Betriebsführer durch das von ihm geschaffene Werk.
Diesmal in einem Sarg.
Und nun liegt er aufgebahrt in der Herzkammer seines Betriebes.
In den Bosch-Werken in Stuttgart.
Der Gründer unserer Firma, ihre Seele, ist im 81. Lebensjahr nach kurzer, tückischer Krankheit von uns gegangen.
Er starb ja an einer verschleppten Mittelohrentzündung.
Und so muss die Familie 1942 Abschied nehmen. Und das auch noch mit einem Staatsakt der Nationalsozialisten.
Die Hakenkreuzfahne und die Boschfahne im Frühlingswind.
Ich erinnere mich an einen SA-Mann, der da stand.
Wir trauern mit der Gattin, mit den Kindern, die den guten, über alles verehrten Vater verloren haben.
Aber ich habe nicht verstanden, wie peinlich das Ganze war eigentlich. Aber man konnte das nicht verhindern.
Robert Bosch hätte wohl sehr gut auf die letzte Ehre der Nazis verzichten können.
Dass mein Vater kein Freund des Regimes war, das war klar.
Als ihr Vater stirbt, ist Eva gerade mal 11 Jahre alt. Knapp 70 Jahre später ist sie das einzige Kind von Robert Bosch, das noch lebt. Und bis heute erinnert sie sich an eine Szene, die zeigt, wie sehr ihr Vater den Führer verabscheute.
Ich habe das mal überhört, dass er geschrien hat, laut gerufen hat, beißer verärgert. Im Beisein eines Gastes, weil ich nicht mehr weiß, wer das war. Warum bringt der Kerl niemand um? Und ich habe sehr sofort verstanden, dass er Hitler meint. Und war völlig entsetzt.
Wenn ein Unternehmen dem deutschen Widerstand nahestand, dann war das sicherlich die Bosch-Gruppe.
Das sagt Johannes Bär. Der promovierte Wirtschaftshistoriker arbeitet gerade an einer neuen Unternehmensbiografie. Darin wird auch die Zeit der nationalsozialistischen Herrschaft aufgearbeitet.
1933 und auch schon die Jahre vorher waren für Robert Bosch eine furchtbare Enttäuschung, dass die Entwicklung in eine ganz andere Richtung lief, als er sich das vorgestellt hatte.
Keine deutsch-französische Aussöhnung, kein europäischer Gedanke. Dabei lebte gerade die Firma Bosch vom internationalen Geschäft. Anfang der 30er Jahre gab es schon Vertretungen in Frankreich, Belgien, China, Brasilien, Japan und den USA. Um nur einige zu nennen.
Und nun kam Hitler.
Und damit beginnt für Bosch und seine Werke eine Zeit des Widerspruchs. Deutsche Wertarbeit? Ja. Deutscher Nationalismus? Nein. Doch genau dafür wurde Bosch vereinnahmt.
Bosch war bei den Nationalsozialisten groteskerweise sehr beliebt, obwohl er sie nicht ausstehen konnte. Aber er verkörperte eigentlich alles das, was sie so von einem Unternehmer erwarteten. Also eben der Unternehmensgründer, der persönlich sein Unternehmen leitet, der sozial aufgeschlossen war und der große Popularität bei seinen Arbeitern genießt. Also war eigentlich verkörperte er das Ideal.
Und als idealer Unternehmer kümmert sich Bosch vor allem um seine rund 8000 Mitarbeiter. Sie und die Firma sollen den Nationalsozialismus überleben. Und so geht er eine verhängnisvolle Partnerschaft ein.
Bosch war innerhalb der deutschen Kriegsrüstung ein strategisch wichtiger Hersteller. Es lief kaum ein Panzer ohne einen Bosch-Zünder im Motor. Und auch die Luftwaffe war im Grunde auf diese Zünder angewiesen.
Der Führer ist begeistert. Bosch produziert für Hitlers Krieg und greift später auch auf Zwangsarbeiter zurück. Und so will der skrupellose Machtmensch den alten Unternehmer einmal persönlich kennenlernen.
Es gab ein Treffen, das auch von der Seite der Nationalsozialisten aus angeregt wurde und endete in einem deprimierenden Ergebnis. Hitler redete vollkommen an Bosch vorbei. Bosch gab einige Stichworte und sagte dann gar nichts mehr. Also es war eindeutig, dass diese beiden Herren nichts miteinander anfangen konnten.
Persönlich lässt sich Bosch nicht vereinnahmen, sondern wehrt sich mit seinen Vertrauten gegen das System. Zum Bosch-Kreis gehören unter anderem der spätere Geschäftsführer Hans Walz und der frühere Oberbürgermeister von Leipzig, Karl Friedrich Gördeler. Mit dem Geld, das Bosch durch die Rüstungsindustrie verdient, bezahlen sie etlichen Menschen die Reichsfluchtsteuer. Das war eine Steuer, die auf das Vermögen gezahlt werden musste, wenn Menschen ihren Wohnsitz in Deutschland aufgaben. Viele konnten sich die Ausreise deshalb gar nicht leisten. Der Bosch-Kreis half und konnte etwa 25 Menschen retten. Zum Ende des Krieges stellte Bosch außerdem zahlreiche Arbeiter mit jüdischen Wurzeln in seiner Werkstatt an, um sie zu schützen.
Also das war etwas, was der Bosch-Kreis tun konnte, was sie getan haben, was im Grunde auch etwas ist, was andere Unternehmen auch hätten tun können. Ja, also das Beispiel Bosch zeigt ziemlich genau auch, welche Spielräume eben dann doch da waren und auch von anderen nicht genutzt worden sind.
Hans Walz wird nach dem Krieg als Gerechter unter den Völkern in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Israel geehrt. Karl Friedrich Gördeler überlebt seinen Widerstand nicht. Er bereitet das Hitler-Attentat von 1944 mit vor und wird schließlich hingerichtet.
Am 20. Juli war ich in den Sommerferien in Frontenau bei meiner Mutter. Und da war ich und ich höre diese berühmte Sache aus dem Radio, wie der Hitler sagt.
Ein ganz kleiner Klüngel verbrecherischer Elemente, die jetzt unbarmherzig ausgerottet werden.
Man hörte ihn reden mit seinem rauen österreichischen Akzent. Und ich war völlig entsetzt. Und dann habe ich zu meiner Mutter gesagt, wie können Menschen sowas tun, den Hitler umbringen wollen? Und da hat sie sehr komisch gelächelt.
Robert Bosch war ein Überzeugungstäter. Ein Leben lang, der nach drei klaren Grundsätzen handelte. Die hat er selbst in einem Interview zu seinem 80. Geburtstag 1941 einmal erklärt.
Das war so.
Grundsatz 1. Vom Guten nur das Beste.
Es war mir immer ein unerträglicher Gedanke. Es könne jemand bei Prüfung eines meiner Zeugnisse nachweisen, dass ich irgendwie Minderwertiges liefere. Deshalb hatte ich stets versucht, nur Arbeit hinauszugeben, die jeder sachlichen Prüfung standhielt. Also sozusagen vom Guten das Beste war.
Die wichtigste Erfindung war der Hochspannungsmagnetzünder. Den hat nicht Bosch selbst entwickelt, sondern sein Ingenieur Gottlob Honold im Jahr 1902. Damit wurde die Zündung von Verbrennungsmotoren deutlich verbessert. Sie funktionierte nun endlich effektiv und zuverlässig. Der Funke sprang immer über.
Dadurch wurde das Unternehmen mit einem Schlag international berühmt. In der ganzen Welt war dieses Produkt nachgefragt. Es war das Beste, was es damals auf dem Markt gab.
Grundsatz 2. Lieber Geld verlieren als Vertrauen.
Die Unertauschbarkeit meiner Versprechungen, der Glaube an den Wert meiner Ware und den an ein Wort, standen mir stets höher als ein vorübergehender Gewinn. Immer habe ich nach dem Grundsatz gehandelt, lieber Geld verlieren als Vertrauen.
Bosch versteht sich auch im Grunde trotz aller Globalisierung als ein schwäbisches Unternehmen, ein grundschwäbisches Unternehmen. Zum anderen aber auch gewisse moralische Werte der Glaubwürdigkeit, auch der Aufgeschlossenheit in sozialen Fragen, der Arbeitnehmerfreundlichkeit.
So führt Bosch bereits 1906 den 8-Stunden-Tag ein. Alle anderen Arbeitnehmer mussten in Deutschland noch 10 Stunden ran. Grundsatz 3. Guter Lohn für gute Arbeit.
Ich war nie dafür, meine Arbeiter durch allerlei barmherzige Wohltaten und Almosen zufriedenzustellen. Dagegen hielt ich vor allem für richtig, Arbeiter und Angestellte gut zu bezahlen und sie nicht von oben herab, sondern als gleichberechtigte Vertragspartner zu behandeln. Ich habe immer von meinen Mitarbeitern eine gute Leistung verlangt, dafür war ich aber bereit, auch die gleiche Gegenleistung zu geben.
Er hatte sicherlich den Ruf, dass er hohe Ansprüche stellt an seine Mitarbeiter, dass er auch sehr gut honoriert hat, wenn die erfüllt wurden, dass er aber auch äußerst unwirsch werden konnte, wenn die nicht erfüllt wurden.
Der fürsorgliche und strafende Patriarch, eben Vater Bosch. Daran erinnert sich auch noch seine Tochter.
Er war überkritisch. Ich persönlich als Kind habe da wirklich seine Schattenseiten empfunden und habe mich dafür geschämt, zum Beispiel, wie er manchmal unser Gartenarchitekt, oder er hat den zusammengeputzt. Also das fand ich als rücksichtslos und einfach unbeherrscht.
Robert Bosch hat gekämpft um Qualität, um Vertrauen und um das Überleben seiner Firma. Er selbst kommt heute vor 150 Jahren zur Welt, am 23. September 1861.
Ich bin in einem kleinen Dorf bei Ulm in Albig als 11. von 12 Kindern geboren. Mein Vater war Landwirt und Besitzer des Gasthauses zur Krone.
Irgendwie quält er sich durch die Realschule und soll sich danach seinen Lebensunterhalt verdienen.
Als ich mich so nachgerade für einen Beruf entscheiden sollte, fragte mich mein Vater einmal, ob ich nicht Feinmechaniker werden wollte. Und ich sagte ja.
Er absolviert die Lehre und arbeitet. Mal hier, aber eher dort. In England ist er bei den Siemens Brothers. In den USA schafft er bei Edison, bevor er wieder heim ins Ländle kommt.
Nach 10 Lehr- und Wanderjahren ließ ich mich in Stuttgart nieder und eröffnete im November 86 eine feinmechanische Werkstätte mit der Absicht, Apparate möglichst elektrotechnische zu bauen.
Doch zunächst ist es mühselig, erzählt sein erster Biograf und erster Bundespräsident Theodor Heuss. Das Geld verdient Bosch eher mit kleinen Aufträgen.
Am Anfang Dinge wie Klingelleitungen, Telefonanlagen.
Doch Bosch entwickelt sich, auch privat. 1887 heiratet er Anna Kaiser. Die beiden bekommen 4 Kinder. Doch Tochter Erna wird nur 1 Jahr alt und Sohn Robert hat multiple Sklerose und wird mit 30 Jahren sterben. Die Ehe funktioniert nicht und scheitert. Bosch stürzt sich in die Arbeit und entdeckt viele Kleinigkeiten, die so ein Automobil einfach haben muss.
Der Scheinwerfer, der Anlasser, der Scheibenwischer, der Warnsignal, der Bremsvorrichtungen und so fort und so fort.
Bosch wird zur Marke und erschließt die internationalen Märkte.
Er und seine Mitarbeiter haben geholfen, das Auto vom Sport und vom Luxus zum zuverlässigen Verkehrsorgan zu entwickeln.
Bosch wird reich und fühlt sich verpflichtet. Von seinem Profit gibt er ab, reichlich. 1910 spendet er 1 Million Mark an die Technische Hochschule Stuttgart. 1916 gibt er sogar 20 Millionen Mark für soziale Zwecke, unter anderem den Bau des Neckarkanals. In Stuttgart lässt er schließlich sogar ein Krankenhaus bauen. 1940 wird es eingeweiht. Da ist er schon Ende 70 und mittlerweile zum zweiten Mal verheiratet, mit Margarete Wörz. Bosch schreibt ein Testament und regelt darin eine ungewöhnliche Konstruktion. Die Erträge des Unternehmens sollen für gemeinnützige Zwecke zur Verfügung gestellt werden. Die Nachfahren Robert Boschs haben sich mittlerweile aus dem operativen Geschäft zurückgezogen. Sie halten noch ein paar Prozent der Beteiligung. Zu den Erben zählt auch die letzte lebende Tochter Robert Boschs, Eva Madelung.
Und mir kommt eine nette Anekdote von ihm in den Sinn. Es war ja so, dass der Karl Bosch, sein
Neffe, der bei der BASF arbeitete,
der hatte den Nobelpreis bekommen. Und da hat ihn mal jemand gefragt, ob ihn das nicht ärgern würde. Und er hat gesagt, wieso soll ich mich da ärgern? Das ist doch eigentlich schön, wenn in einer Familie 2 Männer da sind, die was Ordentliches geleistet haben. Schluss aus. Also so.
An Selbstbewusstsein hat es Robert Bosch nicht gemangelt. Seine Umgebung hat er beeindruckt. Seine Familie, seine Mitarbeiter und seinen Biografen, Theodor Heuss.
Was für eine Lebensleistung.
Robert Bosch hat ein Unternehmen ins Leben gerufen, das heute rund 285.000 Mitarbeiter weltweit beschäftigt. Neben der Automobilsparte kümmert sich Bosch heute auch um Gebrauchsgüter und Industrietechnik. Also um Kühlschränke, Verpackungen, Steuerungen von Maschinen und Akkuschrauber.
Er war in seinen Lebzeiten bereits eine Legendenfigur geworden.
Die am 12. März 1942 stirbt. Robert Bosch wird 80 Jahre alt.
Robert Bosch war
dabei gar kein Erfinder, sondern vielmehr ein Unternehmer mit Weitblick und ethischen Überzeugungen.
Etwas, was mich immer wieder verwundert, dass eine solche Persönlichkeit so lange prägend sein kann. Nicht nur für seine Familie, sondern für die Mitarbeiter der Firma.
Damit wollen wir unseren heutigen Festakt schließen.
Im Zeitzeichen erinnerte Sven Preger an Robert Bosch, der heute vor 150 Jahren geboren wurde. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.